Ja, Predigtreihe miteinander. Leben teilen, unterwegs sein, einander wahrnehmen, annehmen mit Gott. Wir möchten das nicht nur tun und irgendwie lernen, wie das geht miteinander, sondern auch immer wieder die Sonntage nutzen, um gemeinsam zu überlegen, wie kann das gelingen? Welche Mitte haben wir denn? Welche Werte und Haltung leben wir hier, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Beziehungen? Und wie kann das gelingen? Einheit in Vielfalt. Gibt es das bei uns überhaupt? Vielfalt? Einheit? Was für eine Kirche wollen wir sein? Was für eine Gemeinde? Und wie können wir andere immer wieder einladen, mit uns zusammen auf dem Weg zu sein? Dass das Leben gelingt. Ich unterstelle uns allen mal, dass wir mehr oder weniger das als Ziel haben für unser Leben. Dass das Leben gelingen möge. Und irgendwie ist das schon schwer genug, das für sich alleine hinzukriegen, wenn man mit sich alleine ist, dass das Leben gelingt. Wir wollen das auch mit anderen. Dass ich persönlich mein Leben irgendwie gebacken kriege, dass wir unser Leben als Ehepaar, als Familie, als Wohngemeinschaft, als Freundin gelingend leben können, dass es sogar in unserer Nachbarschaft, in der Straße, in der Stadt, in der Gemeinde gelingt. Und viele von euch sind wie ich auf Instagram oder YouTube oder was weiß ich unterwegs, gucken ab und zu. Viele von euch schütteln den Kopf, die sind da nicht unterwegs. Das ist nicht schlimm. Irgendwo kriegt man, keine Ahnung, ob ihr Fernsehen guckt oder irgendwie im Internet unterwegs seid. Ich finde, man wird zugeballert mit Tipps, wie das gelingen kann, Leben. Und man kriegt irgendwie so Bilder reingespült in sein Wohnzimmer, wie das alles auszusehen hat, wenn Leben anscheinend gelingt. Da ist ein selbstgebackenes Brot oder man guckt so bei den Nachbarn ein bisschen rein und merkt, oh, die kriegen das irgendwie besser hin mit ihren Kindern. Die sind so pfiffig oder die sehen immer so gesund aus oder die gehen immer joggen. Ich glaube, die trinken jeden Tag Smoothie oder bereiten sich einen ganz leckeren Salat zu. Irgendwie kriegen die das besser hin als ich. Vielleicht ist es auch ein neues Kleidungsaccessoire oder irgendwas, wo wir das Gefühl haben, oh, wenn ich das hätte, dann könnte ich sagen, mein Leben ist gelungen. Ich lebe ein gelungenes Leben. Ich werde euch heute im Laufe der Predigt tatsächlich so ein kleines Must-Have der Saison empfehlen. Ja, ein kleines Kleidungsaccessoire. Ihr dürft schon sehr gespannt sein, was ich euch empfehle. Ob ihr das nachher tragen wollt oder nicht, das dürft ihr selber entscheiden. Aber vielleicht kennt ihr das, dass ihr so durchs Leben lauft oder scrollt und immer am Sortieren seid. Bei den einen Sachen sagt ihr vielleicht, oh, das finde ich toll, das möchte ich auch haben. Das sieht richtig toll aus, das ist so ein Leben, so stelle ich mir das auch vor. Und bei anderen Sachen sagt ihr, oh, das ist nett, aber brauche ich nicht. Und immer wieder sortieren wir, bringt mir das was? Ist das irgendwie, hat das einen Mehrwert für mein Leben oder nicht? Ich möchte mit euch heute durch diesen Text im Markus-Evangelium gehen, den Hubert schon angedeutet hat. Der ist mir seit längerer Zeit wichtig geworden. Der ist sehr sperrig, der Text, und ein bisschen seltsam auch. Aber ich finde, er gibt uns eine gute Orientierung danach, nach der Frage nach gelingendem Leben in Gemeinschaft. Und ich möchte mit euch heute aufgrund dieses Textes fragen, brauchen wir das? Macht das Sinn? Wollen wir das mal ausprobieren? Ist das gelingendes Leben? Wir hören aus Markus 10 die Verse 35 bis 45 von Hubert auf dem gelben Mikrofon.
Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, halten ihre Völker niedrig und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Soweit.
Was macht Sinn? Wie gelingt gutes Leben? Jesus sagt: Werdet ein Diener, werdet eine Dienerin wie ich. Jesus ist hier mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Und was ihn dort erwartet, wissen wir: sein Tod am Kreuz. Es ist schon so eine kleine Vorpassionsgeschichte, die wir hier lesen. Und gerade im letzten Vers des Abschnitts ist das schon sehr deutlich geworden. Und gerade angesichts dieses Todes ist die Frage von Johannes und Jakobus, den beiden Donnersöhnen, wie sie genannt werden, aufgrund ihres Temperaments, unglaublich unverschämt. Ich weiß nicht, was ihnen vor Augen stand, als sie das gefragt haben, dass sie sich trauen, Jesus zu fragen, ob sie rechts und links neben ihm sitzen dürfen. Vielleicht haben sie irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt und haben gesagt: Oh, jetzt passiert irgendwie was Neues nochmal hier mit Jesus. Wir haben ihn gesehen, wie er als König einzieht, und vielleicht können wir ja dann so, keine Ahnung, rechts und links neben dem Thron, das ist doch nochmal ein bisschen was anderes als das, was wir bisher erlebt haben. Endlich mal wer sein. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium ist es witzigerweise die Mutter, die hingeht und Jesus diese Frage stellt. Also da ist es die Mutter, die vielleicht vorgeschickt wird und mal vorsichtig fragt: Also ich hätte da eine Bitte für meine beiden Jungs, ne? Du weißt ja, die sind richtig top und so, die könnten doch mal rechts und links neben dir sitzen. Gibt ja so Eltern, die für alles irgendwo hinrennen für ihre Kinder und fragen, die müssen mal ein bisschen mehr gefördert werden oder so. Was steckt dahinter? Welche Sehnsucht steckt dahinter? Endlich mal wer sein? Oder das einzufordern, was endlich oder einem eigentlich und überhaupt mal zusteht? Jesus schaut ihn tief ins Herz, und was er dort sieht, würde ich beschreiben mit Liebe und Angst. Er sieht, dass da eine tiefe Liebe ist bei den beiden Jungs, aber es ist eine Liebe, die Sicherheit haben will und die vielleicht auch besitzen will, die ganz, ganz nah bei Jesus sich den Platz, ja, so eine Sicherheitsurkunde dafür gerne hätten. Und die Angst davor, nicht bedeutend genug zu sein. Da sind so viele Leute, die Jesus folgen, so viele Jünger. Vielleicht vorher schon mal klären, dass man doch irgendwie eine Bedeutung hat. Und Jesus antwortet ihnen mit einer Gegenfrage, die für unsere Ohren ziemlich seltsam klingt. Aber viele von euch waren letzten Sonntag auch im Gottesdienst, und vielleicht erschließt sich das auch auf diesem Hintergrund. Jesus fragt, ob sie den Becher trinken können, den er trinken wird. Und er fragt, ob sie die Taufe erhalten können, die er empfängt. Der Becher ist in der Bibel oft ein Zeichen für Gottes Gericht oder auch manchmal für seinen Zorn. Und die Taufe, das Wasser, erinnert auch an die Wogen des Todes. In den Psalmen ist das ganz oft beschrieben, dass es die Wogen des Todes gibt, die über einem zusammenbrechen. Und dieser Becher des Gerichts und die Wogen des Todes stehen Jesus unmittelbar bevor. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, wo Jesus genau das passieren wird. Und Jesus fragt die Jünger, könnt ihr damit umgehen? Könnt ihr da mitgehen? Seid ihr bereit? Sind sie bereit, an Jesus Sterben teilzuhaben? Wir feiern das heutzutage im Abendmahl, in der Taufe. Beides Symbole, wo wir immer wieder uns dessen bewusst machen, dass wir mit Jesus sterben und ihn in der Nachfolge folgen, in den Tod, um dann wieder zum Leben aufzuerstehen. Sind wir bereit, unser Leben zu geben, also ganz in den Dienst anderer zu stellen? Eigentlich sollte uns genauso wie diese beiden Donnersöhne diese Frage leiten, ob wir dazu bereit sind und nicht, was wir nachher davon bekommen oder welchen Lohn wir empfangen. Ich möchte sie trotzdem stellen, diese Frage. Erstmal jetzt leise, vielleicht später etwas lauter. Lohnt sich das denn? Ist das gelingendes Leben, was nachher dabei rauskommt? In den nächsten Versen stellt Jesus die Welt auf den Kopf. Er gibt den Jüngern tatsächlich Tipps, wie sie zu einem erfüllten Leben kommen können. Hätte Jesus einen Instagram-Kanal gehabt, hätte er das dort gepostet, würde ich mal sagen. Ich lese nochmal Markus 10, die Verse 43 bis 45. So ist es unter euch nicht. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Die Jünger zicken rum. Die streiten sich. Auch die anderen 10, nicht nur die beiden Donnersöhne. Die ärgern sich, was die beiden Jungs sich schon wieder rausnehmen. So eine unverschämte Frage. Und wir lesen im Text nicht, worüber sie streiten, aber ich habe mir vorgestellt, da ist ja noch ein Petrus dabei und ein Judas und wie die alle heißen. Wer weiß, was die alles gefordert haben. Welche Ansprüche sie geltend gemacht haben. Ich kenne Jesus noch viel länger. Ich müsste eigentlich auch genau neben ihm sitzen. Alle wollen einen ordentlichen und spannenden Posten bekommen. Es geht um Macht und Führungsanspruch. Es geht um Ansehen. Es geht darum, wer das Sagen hat, wer ist. Und Jesus zeigt auf die Machtkämpfe, die es in der Welt gibt, wo auf Kosten von anderen gelebt wird, wo gelogen wird, gelästert, verleumdet, vertuscht. Und Jesus nennt sie ganz klar beim Namen, dass es in der Welt Menschen gibt, die Macht missbrauchen. Und ich finde, er nennt das hier ganz nüchtern. Er geht nicht an die Decke oder explodiert dabei, so wie im Tempel und sagt, das macht mich wütend, sondern er sagt, es gibt Mächtige, die ihre Völker unterdrücken. Er weiß, dass es in dieser Welt so zugeht und dass nichts verführerischer ist als Ansehen, Ruhm, Ehre und Macht. Macht ist verführerisch und das weiß Jesus. Und das wissen wir auch. Das ist gar nicht so weit weg, wie wir oft denken. Einfach mal etwas alleine entscheiden zu dürfen, weil ich doch eigentlich weiß, was gut für alle ist. Oder endlich mal den Applaus bekommen, den ich verdient hätte. Oder endlich mal so viel Lohn bekommen, wie mir wirklich zusteht. Und nicht immer auf die anderen achten zu müssen. Oder meine Musik mal so laut hören, wie ich es gerne möchte. Nicht immer den anderen hinterherputzen. Oder nicht immer die Serien mitgucken, die die anderen gerne gucken möchten. Einmal dort Urlaub machen, wo nur ich hin möchte. Oder Gemeinde einfach mal so gestalten, wie ich es mir schon immer gewünscht habe. Ist das nicht verführerisch? Ist das nicht in unserer Definition gelingendes Leben, wenn ich selber entscheiden darf, wenn ich die Macht habe? Jesus sagt, so sei es bei euch nicht. Wer groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll Sklave werden. Und Jesus sagt, daran werden euch die Leute erkennen. Daran wird man Christen und Christinnen erkennen. Eine Gemeinschaft ohne Vorherrschaft. Ist das unser Merkmal? Das, was Jesus hier sagt, ist ja so ein Doppelsatz, ne? Zuerst sagt er, wir sollen Diener sein. Und dann verstärkt er das nochmal und sagt, wir sollen Sklaven werden. Und das Wort dienen meint hier erstmal das am Tisch bedienen. Also ein Diener in sehr vertrauter Runde. In meiner Familie, in meinem Hauskreis, unter Freunden oder in der Gemeinde. Sklaven ist nochmal eine andere Nummer. Sklaven dienen auch außen. Sklaven sind unfrei. Und die Sklaven sollen, und wir sollen der Welt wie ein Sklave dienen. Und daran erkennt man uns Christin. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich erst mal sacken lassen. Also bedienen, okay, aber Sklave sein, das ist eine heftige Nummer. Jesus dreht hier alles um und er sagt, das Zeichen für wahre Größe ist nicht all das, was ich mir schon verdient habe, alle Kompetenzen, die ich mir erarbeitet habe, all das, was ich richtig und gut gemacht habe, sondern dienen ist das Zeichen wahrer Größe. Innerhalb der Gemeinde und wie viel mehr noch außerhalb. Was Jesus hier fordert, ist absolut radikal. Und ihr merkt, ich habe das gemerkt, wie unbequem das immer noch ist. Dienen als Lebensstil. Ich habe das schon oft gehört, in Predigten, beim Bibellesen. Und ich finde es immer wieder herausfordernd. Was heißt das denn? Jesus fordert uns auf, nicht immer zuerst nach dem zu fragen, was unser Leben spannender, interessanter, intensiver werden lässt, was unser eigenes Leben gelingen lässt, sondern auf den anderen zu schauen. Und Jesus behauptet, dadurch wird unser Leben reich und findet Sinn und Erfüllung. Und er sagt das nicht nur dahin, und sagt das als guten Tipp oder postet das in seinem Feed, sondern er macht es uns vor. Er ist unser Vorbild. Er dient seinen Jüngern, er lehrt sie und unterweist sie. Und eigentlich ist klar, dass er derjenige ist, der alles weiß von Gott. Aber er dient seinen Jüngern. Er ist mit ihnen unterwegs, er wäscht ihnen die Füße. Er dient den Zöllnern und Sündern ganz praktisch, indem er Tischgemeinschaft mit ihnen hat. Und durch sein Dienen werden wir seine Gäste und wir dürfen uns auch mit ihm an seinen Tisch setzen. So, ich habe euch versprochen, ich werde euch das Must-Have der Saison zeigen. Ich habe es mitgebracht. Es passt überhaupt nicht zu dem Rest meines Outfits. Es ist nicht petrolfarben, sondern es ist knallrot. Es ist die Schürze der Liebe. Jesus bindet sich die Schürze der Liebe um und dient uns. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Menschensohn ist im Alten Testament eine Figur, die voller Macht und voller Power ist, zu der alle Völker kommen werden, um ihn anzubeten. Im Buch Daniel ist das sehr bildlich beschrieben, wenn ihr mal nachlesen wollt. Einer, der eigentlich bedient werden muss. Und der bindet sich diese Schürze um. Der Menschensohn. Dieser Superman. Und er geht so weit, sein Leben zu geben, um uns zu erlösen. Er ist nicht nur Vorbild, sondern viel mehr als das. Durch seinen Tod sind wir befreit. Jesus kann den beiden Donnersöhnen nicht mit Macht und Reichtum oder Ehrenplätzen dienen. Er dient ihnen und uns durch seine Erlösung. Er erlöst sie von ihrer Angst, unbedeutend zu sein, von ihrer Liebe, die nur besitzen will. Jesus ist der Grund, warum er uns zu diesem dienenden Lebensstil auffordert. Er selbst ist sich nicht zu schade, die Füße der Jünger zu waschen, obwohl er weiß, dass er es andersrum verdient hätte. Er ist sich nicht zu schade, zu den stinkenden Kranken zu gehen. Er ist sich nicht zu schade, mit Frauen und Zöllnern zu lachen, seine Zeit mit den Kindern zu verplempern, den Gottesdienstraum zu saugen, Babykotze wegzumachen, jemandem die Tür aufzuhalten, die Schwester mal wieder anzurufen, auf die fremden Kinder aufzupassen, dem Ehemann die Fernbedienung zu überlassen, jemanden an der Kasse vorzulassen, jemandem das Fahrrad zu reparieren, den Eltern beim Fensterputzen zu helfen, einen Brief zu schreiben, den Kindergottesdienstmitarbeitern mal Danke zu sagen oder den Mitarbeiterinnen aus der Kindertagesstätte ein leckeres Essen zu servieren, der Nachbarin eine Blume aus dem Blumenbeet zu schenken oder jemandem am Telefon 10 Minuten länger zuzuhören. Dienender Lebensstil äußert sich zwar in Taten, aber vor allem ist es die Blickrichtung, die Jesus in uns ändern will. Weg von dem, was ich gerne möchte, was ich denke, das ich unbedingt brauche, was meine Ziele, meine Wünsche, meine Sehnsüchte sind, hin zu dem Menschen um mich herum. Was brauchen Sie? Was sind Ihre Sehnsüchte? Was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Wo ist das Einander? Ich glaube, das ist es, das Einander, was unsere Gemeinde auch relevant und attraktiv macht. Es geht nicht in erster Linie darum, dem anderen meine Meinung aufs Auge zu drücken oder so viel Argumente für meinen Glauben zu finden, dass ich den anderen irgendwann überzeugen werde. Sondern es geht darum, Menschen zu dienen und das Beste für sie zu wollen. Und zwar dort, wo sie uns brauchen. Daran werden sie den erkennen, der in uns lebt, Jesus Christus. Und es geht darum, die Augen offen zu halten, nach Gelegenheiten zu dienen. Und Jesus verspricht uns, dass darauf eine ganz, ganz besondere Verheißung liegen wird. Jetzt frage ich nochmal laut, lohnt sich das denn? Was passiert denn, wenn ich meine Grundhaltung ändere und Dienerin werde? Jesus sagt, der Segen Gottes und der Frieden Gottes wird in uns einziehen. Das Gegenstück zu dieser tiefen Sehnsucht in uns, mit unserem Leben etwas Sinnvolles anstellen zu wollen. Jesus verspricht uns, dass es sich lohnen wird, wenn wir unseren Blick ändern. Er sagt, ihr werdet mich treffen beim Du. Komm weg vom Ich, Ich, Ich. Komm zum Du. Hier wirst du mich treffen. Und vielleicht geht's euch ähnlich wie mir. Ich höre das und ich find's radikal und ich find's schwierig. Und ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Manchmal bin ich des Dienens so müde. Und ich denke, ich find's so anstrengend, mein Leben selber auf die Kette zu kriegen, mich um mich zu kümmern. Was ist denn mit Selfcare? Jetzt auch noch anderen dienen? Ich möchte euch gern einladen, das auszuprobieren und sehr achtsam auch mit euch selber zu sein beim Ausprobieren. Denn um die Frage zu beantworten, ob sich das Ganze lohnt, müssen wir einfach eine bestimmte Weile in eine Richtung gehen und prüfen, ob wir gewinnen oder verlieren. Jesus sagt, wer sein Leben verlieren wird, wird es gewinnen. Ich möchte es gern mit euch ausprobieren. Eine bestimmte Zeit lang in eine Richtung gehen und dann prüfen, ob wir gewinnen oder verlieren. Vielleicht während dieser Predigtreihe oder am Mittwoch fängt ja die Fastenzeit an. Es ist immer eine gute Zeit, etwas anders zu machen oder alte Gewohnheiten abzulegen. Dass wir Jesus versuchen nachzueifern und anderen zu dienen und von uns selber wegzuschauen. Und jedes Mal, wenn wir das bewusst machen, zu prüfen, verliere ich dabei oder gewinne ich dabei? Wer zu skeptisch ist, kann ja auch genau das Gegenteil ausprobieren. Und zu sagen, okay, Da wäre zwar eine Gelegenheit, aber jetzt kümmere ich mich erstmal um mich. Aber dann auch zu fragen, gewinne ich dabei oder verliere ich dabei? Jesus hat sich die Schürze der Liebe umgebunden und uns gedient. Bestimmt haben einige von euch zu Hause eine Schürze. Manche vielleicht nicht, aber ihr könnt auch jedes andere Kleidungsstück nehmen. Geschirrhandtücher eignen sich auch gut. Kramt sie doch mal raus heute Mittag, heute Nachmittag und stellt euch vor den Spiegel und überlegt euch, ob ihr dieses Experiment wagen wollt. Bin ich bereit, Jesus zu folgen im Leben und im Sterben? Bin ich bereit, vom Ich zum Du zu gehen und mir die Schürze der Liebe umzubinden? Nehme ich die Herausforderung an? Und was erwarte ich? Gewinn oder Verlust? Ich wünsche uns allen, dass wir den Segen erleben, die Verheißung, die auf dem Dienen liegt, auf dem Miteinander, nämlich miteinander Leben zu gestalten. Ich möchte noch beten. Jesus, du Sohn des Höchsten, es ist unvorstellbar, dass du selber Diener geworden bist, dass du uns dienen möchtest mit deinem Leben und mit deinem Tod am Kreuz. Und du siehst uns in unserem Leben, was uns gelingt, was uns nicht gelingt und wie wir uns danach sehnen, echtes Miteinander zu erleben, mit dir und mit den Menschen um uns herum. Und ich bitte dich darum, dass du uns deinen Blick auf den anderen schenkst, dass wir nicht immer nur uns sehen und ob wir zu kurz kommen oder was bei uns für uns dabei rausspringt, sondern dass wir den anderen mit deinen Augen sehen können. Und dass wir uns nicht zu schade sind, uns die Schürze der Liebe umzubinden und dem anderen zu dienen, zu fragen, was ihm gut tut. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, weil das eine große Aufgabe für uns ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder Pausen verordnest, innezuhalten und zu schauen, wie es uns dabei geht, wie wir miteinander unterwegs sind. Danke, dass wir dich nicht nur als Vorbild haben, sondern dass du uns erlöst hast von allen Ansprüchen und Erwartungen an uns selber und an andere und dass wir immer wieder zu dir kommen können, auf dich schauen können, dass du uns ansiehst, dass du uns liebst, so wie wir sind. Danke dafür. Amen.